Bevor es losgeht, kurz ein bisschen Werbung. Mikes Stiefvater wurde im Rhein bestattet, bei einer Schifffahrt in Holland. Ein besonderes Ereignis für die ganze Familie.
Wir haben Dire Straits gespielt. Und da waren halt viele Lieder, die der Vater auch gerne gehört hat. Und das packte uns dann auch, weil die Stimmung war ganz anders. Und dann zwischendurch wurden auch mal Lieder gespielt, die so ein bisschen lustiger waren, aus seiner Zeit, wo man viel so drüber nachgedacht hat. Und durch die Fahrt selber, man konnte richtig spüren, da war diese Leichtigkeit mit dabei, die in jedem dann schwebte. Natürlich, klar, wenn man die Urne dann hatte und darüber gesprochen hat, die Urne später zu Wasser gelassen wurde, war ein Moment, wo man dann sagte, jetzt ist Abschied, jetzt ist er weg. Aber es wurde nachher wieder aufgehellt, indem wir uns alle dann auch einen kleinen Schnaps gegönnt haben. Der wurde uns angeboten und dann kam er an und sagte, so, und ein Schnaps ist hier kurz und dann wurde er weggeschüttelt, also ins Wasser dann auch rein. Und das war so, ja, das hätte Kurt dann auch gemacht. Das wäre genau sowas, was ihm auch gefallen hätte.
Reinbestattungen. Individuell, würdig, erschwinglich. Informiert euch jetzt auf reinbestattungen.de. Und danach viel Spaß mit dem Rheinpegel-Podcast.
Hast Fußball geguckt?
Nee, ehrlich gesagt nicht. Ich habe Fußball gehört. Bei mir im Carré ist eine Kneipe, wo Fußball geguckt wird. Und da habe ich anhand der Ausrufe,
konntest du erahnen,
mir immer zusammengereimt, was gerade passiert.
Okay, und was hast du so gedacht?
Oh. Also zumindest beim Rückspiel, das Hinspiel am Donnerstag. Ich werfe jetzt so nonchalant mit solchen Vokabeln um. Ich keine Ahnung, ob das Hin- und das Rückspiel waren, aber auf jeden Fall das erste Spiel, da habe ich gar nichts damit bekommen.
Ja.
Und dann beim zweiten war bei mir da um die Ecke irgendwie was los.
Ja, für alle nicht Eingeweihten, das Hinspiel haben sie 0-3 gewonnen.
Immerhin.
Und das Rückspiel haben sie 0-3 verloren.
Yes.
Und zwar auf grandiose Weise. Und das Schlimme daran ist dann vielleicht noch, dass sie dann ins Elfmeterschießen mussten natürlich, weil ja 3-3 ist praktisch Stand. Also erst in Verlängerung, dann ins Elfmeterschießen. Und da hat ein 23-jähriger japanischer Spieler sich zuletzt den Ball genommen und hat den Ball sehr weit über das Tor hinweg geschossen und hat sich danach auf den Boden geworfen und angefangen bitterlich zu weinen und damit auch nicht wieder aufgehört, solange ich noch den Fernseher anhatte. Das war sicherlich nicht schön.
Beantwortet die Frage, ob du es geguckt hast?
Ich habe es geguckt und es war unglaublich lang und ich wollte eigentlich ins Bett und so. Und ich habe mich total geärgert, dass es nicht aufhörte und es war um 23:30, bis ich eigentlich im Bett war.
Also ich wäre viele Sachen nicht gerne, unter anderem Fußballprofi. Also ich stelle mir das so krass vor. Ich meine, man hat halt mal so einen Tag.
Ja, du bist Musikerin, das ist doch genauso.
Ja, aber ja.
Tja, denk mal drüber nach. Wenn du drüber nachdenkst, reden wir darüber.
Aber ich habe mich noch nie auf die Bühne geschmissen und geheult, weil ich irgendwie verkackt habe. Weil ich noch nie verkackt habe.
Ich wollte gerade sagen, alle sind total voller Mitgefühl gewesen für Takawa.
Das kann ich auch gut verstehen.
Takawa Uchin, glaube ich. Aber ja, du nicht. Okay, verstehe.
Naja, ich hab's. Augen auf bei der Berufswahl. nein, ich möchte jetzt nicht die...
Bislang ging ja alles glatt für ihn, nur jetzt dieser Moment ist, glaube ich, weniger schön. Apropos Leute, die sich über Sachen aufregen, dann, das ist keine gute Überleitung. Ich glaube, da kriegen wir auch keine gute Überleitung. Du hast mit Alex Esch über Parkplätze gesprochen heute.
Das stimmt. Ich habe über Parkplätze gesprochen, die abgeschafft werden sogar. Und
wie immer, wie in Düsseldorf immer, gibt es einen riesigen Aufschrei, wenn Parkplätze abgeschafft werden. Ja. Diesmal ist es die Hansaallee, die betroffen ist.
Richtig.
Im schönen Linksrheinischen. Und ihr redet darüber, wieso es eigentlich immer so Theater gibt, was man vielleicht dagegen tun kann.
Ja.
Und du hast mit Max gesprochen, Max Nowot.
Ich habe auch mit Max Nowot gesprochen über Geschäfte, die montags die Türen geschlossen lassen.
Noch so ein Aufreger.
Ja, beziehungsweise ich habe während des Gespräches, wie es manchmal so passiert, gelernt, dass es gar nicht gar so ein großer Aufreger ist, sondern irgendwie auch
ganz normal,
ganz sinnig, wenn man von der richtigen Perspektive drauf schaut.
Ja, das kann man sicherlich so sagen. Auf jeden Fall gibt es immer mehr Geschäfte in Düsseldorf, insbesondere Inhabergeführte, die montags nicht ihre Pforten öffnen. Warum das so ist und wie sie damit fahren, das hast du mit Max besprochen.
Das habe ich.
Und dann essen wir Cookies für euch.
Und das ist das Allerschönste.
Mal sehen, wir machen ja einen Test und da muss man ja kritisch dran gehen, Tosja. Aber das Ding ist, bei Cookies kritisch zu sein, ist natürlich relativ schwierig. Butter, Zucker, Schokolade, was soll schief gehen? Aber wir machen den Cookie-Test. Es gibt am Karlsplatz ein neues Pop-Up namens Melt, ein Kölner Unternehmen, was verspricht, einzig wahren Cookies zu haben und zu verkaufen. Sie haben ihren Preis, kann ich gleich schon verraten, aber wir testen gleich mal, ob sich dieser Preis lohnt. Mein Name ist Helene Pawlitzki und ich bin hier in der Lokalredaktion mit Tosja Kormann.
Das bin ich. Ihr hört Folge 318 dieses Podcasts und der Rhein steht bei 4,22 Meter.
Rheinpegel. Der RP-Podcast für alle, die Düsseldorf lieben.
Herzlich willkommen im Rheinpegel-Podcast, wo wir jede Woche darüber sprechen, was Düsseldorf bewegt. Und das gefällt Ankai besonders gut. Die hat uns nämlich auf Apple Podcasts eine Bewertung dagelassen. Jede Woche aufs Neue gut. Ich bin Riesenfan dieses Podcasts und freue mich jede Woche auf die neue Folge. Ein tolles Format, um Neuigkeiten rund um Düsseldorf aus den verschiedensten Bereichen zu hören. Ich mag sowohl die tolle Moderatorin Helene, auch Tosja war toll und ist auch toll. Ich glaube, das ist aus dem März, deswegen immerhin hat sie gedacht, du bist weg. Als auch die Themenmischung und die wechselnden Interviewpartner weiter so. Ja, vielen Dank.
Ja, vielen Dank.
Das machen wir doch gerne. Und so eine Bewertung hilft uns wahnsinnig. Also wenn ihr uns was Gutes tun wollt, dann bewertet uns gerne in eurer Favorite Podcast App. Ich glaube, es geht eigentlich nur so richtig ernsthaft bei Apple Podcasts. Oder ihr könnt einfach auch auf Social Media schreiben, dass wir euch gut gefallen und dass ihr diesen Podcast hört und auch einen Link einfach mal dazu setzen. Schadet nicht.
Why not?
Why not? So, bist du Taylor Swift-Fan? Swiftie?
Nee.
Tosja Swiftie? Nee. Swiftie Kormann?
Ich,
Swiftie wäre auch ein cooler Name eigentlich irgendwie.
Mhm.
Swiftie, ein guter Nickname.
Aber
geht ja jetzt nicht mehr.
Ich bin kein Taylor Swift-Fan. Ich bin, ich habe keine Gefühle zu Taylor Swift.
Gar keine?
Nee.
Okay, interesting.
Also.
Ich habe neulich mal versucht, Taylor Swift zu mögen und ich kann nur sagen, mich lässt es auch relativ kalt tatsächlich. Mhm. Aber man muss zu weit gehört, dass es sehr viele Menschen überhaupt nicht kalt lässt.
Mhm.
Sondern, dass die wahnsinnig erregt und sehr viel Geld dafür ausgeben. Und nun, im Juli, kommt Taylor Swift nach Gelsenkirchen, tritt dort auf, 3 Tage hintereinander auch noch.
Das ist richtig krass.
3 Tage, was macht die 3 Tage in Gelsenkirchen auch?
Tja, weiß ich nicht mal, sich eine Zeche angucken.
Feld trinken. Oder was, sich eine Zeche angucken.
Wir sind,
kann ich mir nicht vorstellen.
Übers Feld flanieren.
Feld?
Da weiß ich doch nicht, ich habe auch keine Gefühle zu Gelsenkirchen. Mich interessiert, wohnt die in Gelsenkirchen?
Wahrscheinlich nicht.
Wohnt die hier?
Welche Leute wohnen meistens im Breinbacher Hof?
Breinbacher Hof,
ne? Ja, kann schon passieren. Na, wo auch sonst. Naja, jedenfalls, viele, viele Menschen haben versucht, ein Ticket dafür zu bekommen.
Oh ja. Hast du schon mal versucht für so ein, also warst du schon mal in einer, ist dir ein Künstler oder eine Künstlerin so nah am Herzen, dass du dafür in einer Warteschlange? Also so in so einer Online, du bist auf Platz 7385 und dann darfst du dann 790 Euro bezahlen für ein Ticket.
Mhm. Aber das Problem ist auch so ein bisschen, ich stehe generell nicht so doll auf Konzerte und ich finde Stadionkonzerte komplett sinnlos.
Mhm, ich verstehe.
Das würde ich einfach nicht hingehen. Ich war selten in meinem Leben tatsächlich auf Konzerten. Und dann sind es halt Künstler, wo ich wirklich glaube, die sind wirklich genial und fantastisch und werden die Welt bewegen und so weiter. Und ich meine, vielleicht denken das viele Leute auch über Taylor Swift. Auf jeden Fall, wie dem auch sei, ich würde niemals zu so einem Stadionkonzert gehen. Ja. Das finde ich einfach, jemanden auf einer Leinwand tanzen zu sehen, das kann ich ja auch zu Hause machen.
Ja.
Aber das Problem ist auch, Entschuldigung, ich gehe ja auch nicht mit, dann, also ich gehe ja auch nicht zum Fußballstadion, weil auch mich, die Menge bewegt mich, ich lasse mich nicht so gerne bewegen von so einer Menge einfach.
Ich verstehe.
Ich will da nicht mitgehen. Da habe ich einen inneren Widerstand gegen.
Ich bin auch nicht so ein Riesenfan von großen Konzerten. Ich bin großer Fan von verschiedenen KünstlerInnen.
Ich war bei Whitney Houston. Du bist ja viel auch auf Konzerte und auf kleine Konzerte.
Ja, kleine Konzerte, aber so Stadion war ich tatsächlich, bei Prince war ich.
War es gut?
Ja, das ist fantastisch.
Okay.
Bei Whitney Houston, da war ich aber noch sehr jung. Und bei Beyoncé war ich. Also da wollte ich einfach einmal dieselbe Luft atmen. Und das hat auch geklappt. Ich habe dabei meiner Schwester vor Aufregung fast eine Gehirnerschütterung in den Kopf geklopft. Und sie saß vor mir Asthma. Und ich habe mir die ganze Zeit auf den Kopf gehauen, als Beyoncé und Jay-Z auf die Bühne gekommen sind. Und sie war so, ja, ich weiß.
Au, 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 ja, ich sehe sie auch.
Und die so, au.
Genau. Okay, wie dem auch sei.
Wir driften ab.
Wir werden jedenfalls nicht die Freude haben, zu einem Taylor Swift-Konzert zu gehen. Aber wer auch immer es nicht schafft, seine Karte zu ergattern, es nicht geschafft hat, muss man ja sagen, der kann einen Newsletter abonnieren, den die Rheinische Post macht, wo es nur um dieses Konzert geht und Taylor Swift. Waiting for Taylor heißt er. Wird geschrieben von unserem sehr begnadeten Kollegen Philipp Holstein, der auch schon hier in diesem Podcast
war. Ob Philipp Holstein Swiftie ist?
Ich glaube, Philipp Holstein hat eine relativ professionelle Distanz zu den meisten Musikerinnen und Musikern. Aber was man sagen kann, wenn man jemals eine Philipp Holstein Konzertkritik gelesen hat, ist, er schreibt mit großer Leidenschaft und Liebe über Konzerte. Also ich glaube, er liebt Konzerte. Ja. Das kann man, glaube ich, wirklich sagen. Und kann das dann aber mit der nötigen Distanz zum Künstler auch bewerten. Also ich glaube, er geht auch so auf so unterschiedlichste Konzerte, dass er einfach auch sagen kann, funktioniert das als Konzert?
Ja.
Deswegen bin ich auch eigentlich sehr gespannt, was er über Taylor Swift schreibt. Und ich bin sehr scharf am Überlegen, ob ich diesen Newsletter nicht vielleicht abonniere, obwohl mich Taylor Swift wirklich nicht besonders interessiert.
Ja, aber
einfach
vielleicht
nur für die Schreiberei von Philipp.
Ja, und vielleicht kommt es dir dadurch ein wenig näher.
Das glaube ich schon, ja. Ich glaube, das könnte er tatsächlich schaffen. Vielleicht ein guter Grund, ihn nicht. Also nicht so, nein, nein. Also jedenfalls, man kann diesen tollen Newsletter abonnieren. Kommt immer montags 18 Uhr direkt ins Postfach. Kleine Empfehlung von uns, rp-online.de/newsletter.
Yes.
Yes.
Fährst du viel Auto eigentlich?
Ja, mehr als ich will. Ich habe heute im Auto gesessen und gedacht, ich freue mich schon auf den Tag, wo mein Auto endgültig kaputt geht und ich keine Entschuldigung mehr habe, nicht mehr Auto zu fahren.
Ich finde das sehr spannend. Ich habe mich heute über Autofahren unterhalten mit Alexander Esch, beziehungsweise über Autofahren und das dann auch irgendwo abstellen, also das Parken. Und gerade in der Stadt ist es natürlich Fluch und Segen zugleich, weil man hat irgendwie verfügbar ein Vehikel, wenn man es braucht. Aber spätestens, wenn es dann darum geht, das irgendwo abzustellen, wird es in den meisten Fällen anstrengend.
Geht so, ne? Also ich habe auch gerade darüber nachgedacht. Wir reden schon seit Jahren hier in diesem Podcast über genau dieses Thema, nämlich über die Frage, wie unangenehm muss man es eigentlich machen, Auto zu fahren, damit die Leute endlich drauf verzichten. Mhm. Und ich habe gerade gedacht, erstens durch diese Parkraumbewirtschaftung habe ich das Gefühl, subjektiv, dass viel mehr Parkplätze zur Verfügung stehen. Also ich habe das jetzt selten in letzter Zeit, dass ich nicht irgendwo wenigstens irgendwie einen Parkplatz finde. Früher hatte ich das, finde ich, öfter in Düsseldorf, dass ich einfach irgendwo hingefahren bin und gedacht habe, okay, du kannst hier objektiv nirgendwo dein Auto abstellen, ohne 500 Meter laufen zu müssen. Was ja dann, wenn du schon sowieso zu spät bist, wie ich es immer bin, nicht geht eigentlich. Also so. Und aber ich habe das Gefühl, das ist weniger geworden oder es gibt irgendwie mehr. Ich weiß nicht, wahrscheinlich fahren manche Leute nicht mehr viel bei Autos. Das Problem ist, jemand wie ich, der keinerlei Preisbewusstsein hat und dem das auch wurscht ist, wenn Parken 5 Euro kostet, weil Hauptsache ich habe einen Parkplatz. Deswegen ist mein Bankkonto ja auch immer so leer, aber es scheint mich ja auch nicht abzuhalten. Mir tut das nicht besonders weh, ehrlich gesagt.
Ich verstehe. Parkticket.
Staus nerven.
Ja, so
Ampelschalter
nerven. Ja,
andere Autofahrer nerven, aber Parken ist gar nicht mein Problem.
Ich finde Parken schon, also da, okay. Ich finde. Ich
wohnst aber auch in einer noch ungünstigeren Gegend.
Ja, und also wirklich dieser, vor allem wenn man irgendwie, wenn man zu einer Zeit das Auto abstellen möchte, wo man wo ich dann irgendwie das vierte Mal um den Block fahre und weiß, naja, es ist jetzt irgendwie 0.45 Uhr, jetzt wird auch keiner mehr hier wegfahren. Und ich immer wieder hoffe ich, dass irgendwo was frei ist. Also ich finde, vor allem wenn man von irgendwo, also so wirklich jetzt ganz classic, so von irgendwie einem Gig kommt und man will dann nur ins Bett und dann weiß man, man fährt hier irgendwie noch eine Dreiviertelstunde rum und so. Ja.
Da stellt man sich irgendwann so hin, dass man weiß, man muss eigentlich morgen um 6 aufstehen, damit man so wieder wegfährt.
Und dann
so geht's nicht.
Also ich habe tatsächlich, ich wurde schon mal abgeschleppt, also ich wurde schon öfter abgeschleppt, ehrlich gesagt, also in mein Auto. Und
schlimm ist, dass mich das nicht überrascht, Tossi.
Und ja, überrascht, wer sich 2 Minuten mit mir unterhalten hat, den überrascht das, glaube ich, tatsächlich nicht. Und ich habe tatsächlich mal mit einem, ich möchte sagen, relativ aufgeschlossenen Besitzer eines Abschlepphofes oder wie das heißt, ausgemacht, dass ich mein Auto da einfach noch ein paar Tage stehen lasse, weil ich gesagt habe,
Ich keinen Parkplatz.
Ja, ich finde keinen Parkplatz und das war so übers Wochenende mäßig und dann habe ich irgendwann, hat er mir quasi 3 Tage geschenkt, dass ich da mein Auto noch bei ihm stehen lassen durfte.
Selten und nett.
Ja.
Erstaunlich.
Auf der anderen Seite denke ich, wenn man, vielleicht fragen auch gar nicht so viele Leute, vielleicht kann man.
Ich glaube, wahrscheinlich spielt auch, und das ist das Letzte, was ich dazu sagen will, ist auch ein Faktor ist, dass man natürlich mit, so als einigermaßen erfahrener Düsseldorfer, früher oder später, seine Wege so plant, dass man gar nicht mehr dahin fährt, wo man weiß, dass man nicht parken kann, wenn man mal ehrlich ist, ne? Weil man macht vielleicht am Anfang noch den Fehler, nach Unterbilk mit dem Auto zu fahren, aber halt nur einmal.
Ja.
Und dann weiß man auch, ich werde da nicht parken können, allenfalls halten. Also wenn, was auch immer ich tue, ich werde mein Auto da nicht dauerhaft abstellen können. So. Aber jetzt kommen wir nach Oberkassel.
Genau, wir merken also, dass Parken und Autofahren auf jeden Fall Themen sind, über die man sich austauschen kann. So tat ich das mit Alexander Esch in Oberkassel auf der Hanseallee, wird ein Teil der Radleitroute langführen durch Düsseldorf und dafür müssen Parkplätze weichen, auch eine relativ hohe Anzahl. Und was das auslöst, darüber haben wir gesprochen. Wie ungeduldig bist du, wenn es darum geht, einen Parkplatz zu suchen? Mit dem Auto, nicht mit dem E-Roller oder dem Fahrrad.
Ich erwarte das quasi schon. Aber es nervt halt natürlich schon wahnsinnig, ne? Und ja, es ist, man fühlt sich so ein bisschen gefangen.
Und ist das ein Grund für dich, das Auto stehen zu lassen? Hm. Also ganz genau abzuwägen, muss ich jetzt das Auto hier bewegen? Ich habe so einen guten Parkplatz oder?
Ich brauche das Auto ja Gott sei Dank selten, aber es gibt so Situationen. Ich besuche zum Beispiel meine Eltern in Hilden hin und wieder mal. Aber selbst da habe ich jetzt das zum Teil nicht gemacht, weil dann klar ist, okay, ich komme abends wieder. Und das ist immer der kritische Punkt. Und dann suche ich wirklich da eine Viertelstunde, 20 Minuten fahre ich mit dem Auto völlig sinnfrei durch die Gegend. Ja, und dann fahre ich dann doch lieber mit dem Fahrrad, mit der S-Bahn und mit dem Fahrrad. Und das ist auch super, es geht total schnell. Es ist nur leider viel zu teuer, wenn man das auf Dauer macht.
Ja, ja.
Obwohl es eigentlich nicht so weit ist, aber weil fürs Fahrrad zahlt man ein wahnsinniges Geld nochmal obendrauf, wenn man das mitnimmt. Ja.
Das ist auch mal ein interessantes Thema eigentlich, wie das so zustande kommt. Ja, ich fühle das, wie die jungen Leute sagen, sehr, wie wir jungen Leute sagen. Ich habe auch ein Auto und ich wohne auch in einem Stadtteil, wo es sehr schwierig ist, parken zu können. Und ich habe letztens so sehr an einem Parkplatz festgehalten, obwohl der unter einem Baum war und mein Auto so also wirklich von Tauben attackiert wurde, möchte ich es mal sagen. Hatte eine andere Farbe, mein Auto, aber ich wollte so sehr an diesem Parkplatz festhalten, weil ich wusste, die Chancen stehen ganz gering, dass ich so einen guten finde, dass ich es da einfach mehrere Tage habe stehen lassen und dann richtig viel Arbeit hatte, das ungeschehen zu machen, was da passiert ist. Also deswegen, dass es einen Aufschrei gibt in der Stadt gerade.
Vielleicht ein bisschen viel gesagt, aber
ja,
bei das manchem
ist,
schon.
Dass es in Teilen der Stadt irgendwie gerade für Unmut sorgt, sagen wir es mal so, dass Parkplätze abgebaut werden sollen. Und zwar rund 240 an der Zahl auf der Hanseallee.
Ja.
Kann man irgendwie dann verstehen.
Das stimmt.
Diese Parkplätze sollen abgebaut werden. Warum?
Ja, also, das kann man verstehen. Es ist ja immer noch relativ nah auch an Oberkassel und so. Da gibt es ja auch nicht so viele Parkplätze.
Ja.
Das stimmt schon. Also und die sollen wegfallen, damit Fahrradfahrer besser von A nach B kommen, weil die Hanseallee Teil der zweiten Radleitroute, also der zweiten großen Achse, die von einem Ende der Stadt bis zum anderen führen soll, ist.
Welche von den Radleitrouten ist das jetzt? Also
das ist die zweite jetzt, genau.
Ja, aber also von wo bis wo
führt die? Die führt von Meerbusch bis nach Gerresheim.
Okay, ist auch ein ganz schönes Stück, ne?
Von Osten nach Westen einmal durch, ja. Ich habe die Kilometerzahl jetzt nicht so ganz. Die erste ist von Norden nach Süden, die ist, glaube ich, so rund 10, wenn ich richtig im Kopf habe, ja.
Ja, und also jetzt an Teilen dieser Radleitroute werden jetzt Parkplätze eingestampft, damit das da überhaupt gebaut werden kann.
Genau,
habe ich das richtig verstanden?
Also ja,
die
genau.
Flächen, wo Parkplätze jetzt wären, die wird quasi umgewidmet in Parkplatzflächen.
Ja, genau. Es geht um die Parkplätze, die eben zum Gehweg hin am Straßenrand, dann also jeweils in Fahrtrichtung am rechten Straßenrand liegen, damit da eben in entsprechender Breite auch Radfahrstreifen, in dem Fall Protected Bike Lanes, also die auch nochmal wirklich materiell dann abgegrenzt werden vom Autoverkehr, dass die Autos nicht einfach so auf dem Fahrradweg rüberfahren können, dass man einfach ein größeres Sicherheitsgefühl hat als Radfahrer. Da sollen die eben in ausreichender Breite entstehen können und nur das geht. Und das ist eben der Sinn auch von diesen Radleitrouten, dass man da möglichst viel Komfort auch schafft für die Fahrradfahrer, dass sie eben möglichst gut sich fortbewegen können und nicht einfach so auf so einem schmalen Streifen irgendwie auf dem Gehweg daneben oder irgendwie so, was ja auch für Fußgänger auch sinnvoll ist, dass man sich da nicht mit Fahrradfahrern ins Gehege kommt.
Ja.
Also das ist so die Idee, diese Radleitrouten.
Und auch der kleine Thrill, der finde ich tatsächlich immer mitfährt, wenn man nah an parkenden Autos, ob die jetzt nach hinten oder zur Seite ausscheren könnten. Also ich finde, das
sogenannte
macht
sogenannte Doring-Unfälle.
Ja. Also das finde ich macht vom Gefühl tatsächlich auch was aus, wenn ich das Gefühl habe, ich habe da wirklich Platz und bin irgendwie sicher. Ne? Also das heißt, jetzt gibt es Menschen oder gibt es Stimmen, die sagen, das ist irgendwie
eine Katastrophe.
Ich habe das Wort Katastrophe nämlich gelesen. Ja, also deswegen habe ich auch gerade den Aufschrei hier irgendwie ins Spiel gebracht. Weil ich
es ist natürlich nach wie vor so, das stimmt. Es ist polarisiert, dieses Thema. Es ist klar und das ist auch polarisiert auch politisch. Wir haben es ja schon auf der Lugallee gesehen, die ja auch Teil dieser Radleitroute 2 ist. Dort war man ja schon ein bisschen weiter, indem man diesen Verkehrsversuch da jetzt durchgeführt hat. Auch mit Erfolg, sagt die Stadt. Eine Fahrspur für Autofahrer weg, dafür ein breiter Fahrradweg, eine Tempo 30 Reduzierung. Aber auch da gab es ja auch Widerstand dagegen und auch innerhalb der Politik gab es Stimmen dagegen. Und die ja, wiederholen sich jetzt quasi auch in Bezug auf die Hansa-Allee. Da ist zum Beispiel ja Giuseppe Saita, CDU-Ratsherr und auch Gastronom in Oberkassel, der sich da auch schon auf der Luca-Allee sehr gegen gewehrt hat, der immer noch sagt, der Einzelhandel leidet darunter, weil die Erreichbarkeit nicht mehr so gut gegeben ist. Jetzt auf der Hansa-Allee werden auch Unternehmen darunter leiden, sagt er, weil da Parkplätze wegfallen, auch Kunden der Unternehmen und so weiter. Ja. Also er sagt, man müsste eigentlich erstmal den ÖPNV richtig aufbauen und man müsste Carsharing weiter entwickeln und solche Konzepte erstmal als Alternativen auch wirklich zur Verfügung stellen, Quartiersgaragen bauen, also dass wirklich dieser private Parkraum auch da ist, der genutzt werden kann, überhaupt mehr Parkraum da ist, der genutzt werden kann, bevor man dann einfach Parkplätze streicht.
Das höre ich und kann das in Teilen auch nachvollziehen. Ich habe da eine Frage mir aufgeschrieben, die ich gleich gerne ins Spiel bringen würde. Aber jetzt erstmal bei diesem um bei dem ganzen Prozedere zu bleiben, also das wurde jetzt quasi verlautbart, dann haben Leute gesagt, das ist eine Katastrophe und das geht gar nicht. Die Stadt allerdings sagt, das schreibst du in deinem Stück, dass der Abbau verträglich ist. Was bedeutet das? Also woran wird das gemessen? Also
ja, die haben eine Erhebung gemacht, wie genau die im Detail war, welche Daten da erhoben worden, weiß ich nicht, aber das ist eben die Aussage der Stadt, auch des Mobilitätsdezernenten, Herrn Kral, mit dem ich auch gesprochen habe, nochmal über das Thema, dass eben im vergangenen Jahr, vor gut einem Jahr hat man das gemacht, sich das angeguckt hat und festgestellt hat, dass da genug Kapazitäten noch sind und auch für die Anwohner, dass alleine auf der Hansa-Allee auch noch genug Parkraum vorhanden ist, dass die Auslastung offenbar nicht so ist, wie wir es gerade jetzt in Unterbild beschrieben haben, sondern dass da Kapazitäten frei sind. Und er sagt zudem, dass sich auch angeguckt haben, wie ist eigentlich die Situation in den umliegenden Garagen, und da sind die auf ein Potenzial von 1000 Stellplätzen gekommen, die derzeit nicht genutzt werden, und die Stadt geht jetzt auch eben auf diese Inhaber zu und versucht, diesen Parkraum zu öffnen für die Anlieger, also nochmal ein zusätzliches Potenzial auch zu gewinnen. Und das ist ja eigentlich auch ein grundsätzlicher Ansatz, den die Stadt jetzt verfolgt mit einem neuen Parkraumkonzept, das ja auch politisch beschlossen wurde, dass eben der Ansatz ist, man will eigentlich diesen ruhenden Verkehr möglichst aus dem öffentlichen Raum in den privaten Raum verlagern, weil Verkehrswende ist das eine, dass man eben weg will vom motorisierten Individualverkehr möglichst, aber das andere ist eben, es gibt eben auch andere Ansprüche an den öffentlichen Raum, gerade in so einer Stadt wie Düsseldorf mit ganz wenig, relativ wenig Fläche im Verhältnis zur Einwohnerzahl, aber auch im Verhältnis zu anderen Großstädten, will man ja möglichst viel Lebensqualität auch schaffen in so einer Stadt, und wir alle sehen ja auch, was das bringen kann, also wenn man sich zum Beispiel Innenstadtprojekt Köbogen, kann man immer noch geteilter Meinung sein, wie das jetzt am Ende geworden ist, aber vorher war das eine Bushalte-Endstelle, also war ein Verkehrsknotenpunkt, ne? Und jetzt ist da Aufenthaltsqualität geschaffen worden. Und das sieht man auch an vielen anderen Bereichen, wenn Gastronomie plötzlich auf Parkplätzen stattfindet und so weiter. Ja. Also diese Ansprüche sind schon da. Und deswegen ist der Gedanke ja auch nachvollziehbar. Ne? Man versucht eher auch über höhere Parkgebühren im öffentlichen Raum die Autos in die Parkhäuser zu bewegen, in die Quartiersgaragen zu bewegen, um diesen kostbaren Raum in der Stadt eben anders nutzen zu können, als den mit, flapsig gesagt, Autos vollzustellen.
Ja, ich finde, das ist nämlich, das führt tatsächlich ein bisschen zu dieser Frage, die ich mir aufgeschrieben habe, oder zu dieser Idee, über die wir vielleicht sprechen könnten, oder den Gedanken, weil ich tatsächlich zum einen nicht finde, dass jetzt Autos im Stadtbild etwas ganz Außergewöhnliches sind. Das heißt also so, dass nicht genug Platz ist für Autos oder so. Also das finde ich, wird jetzt im Stadtbild nicht so gewahr. Und natürlich ist es eine schöne Sache oder ein erstrebbares Ziel, wie du beschreibst, dass man halt Plätze schafft, wo man sich aufhalten kann, die dann halt vielleicht den Autos, ich sag jetzt einfach mal, weggenommen werden. Also und das funktioniert ja auch in vielerlei Hinsicht. Und trotzdem habe ich das Gefühl, wenn ich das Stück jetzt zum Beispiel lese, es ist ja immer ein bisschen, es kommt ja immer drauf an, aus welcher Sicht man spricht. Also ich habe das, glaube ich, hier auch schon mal gesagt, aber ich bin da ja auch wirklich ein kleines Fähnchen im Winde. Also wenn ich Fahrrad fahre, dann bin ich all for that. Wenn ich Auto fahre, nerven mich alle, die mir im Weg rumstehen, keine Ahnung. Und wenn ich zu Fuß laufe, ist meine Stimmung unberechenbar. Das heißt, wenn jetzt Giuseppe Saita zum Beispiel als Gastronom sagt, ja, aber das ist halt für den Einzelhandel und für die Gastronomien, da geht so eine Art Bequemlichkeit verloren, ist ja, also die Frage, auf die ich die ganze Zeit hinaus will, ist, wie bequem muss das denn auch sein? Also kann ich nicht auch erwarten, wenn ich irgendwie gerne in einen Laden gehe oder gerne was machen möchte. Also habe ich das Recht, dass ich direkt davor parken kann? Oder, also ne, so ein bisschen die Frage ist, was wer, also was überwiegt denn? Überwiegt, dass ich sicher auf dem Fahrrad bin? Oder dass ich halt mit meinem Auto vorfahren kann? Und wie gesagt, ich habe da beide Herzenschlagen in meiner Brust.
Erstmal gibt es da eine rechtliche Antwort, die der Jochen Krall, also unser Mobilitätsdezernent, da auch ziemlich trocken gegeben hat. Also es gibt ein Straße- und Wegenetz und da geht der fließende Verkehr einfach vor. Und zwar deutlich vor dem Ruhenverkehr. Und fließender Verkehr sind eben auch Fußgänger und Radfahrer. Und man muss sich schon vor Augen führen, dass diese Stadt nach dem Zweiten Weltkrieg schon recht weitgehend für Autoverkehr auch konzipiert worden ist und da an Fahrradfahrer an vielen Stellen noch gar nicht so gedacht wurde. Und wenn man so will, wird den Autofahrern jetzt eigentlich nicht unbedingt in erster Linie was weggenommen, sondern vielleicht wird der Raum einfach nur etwas neuer verteilt und etwas gleichberechtigter verteilt, dass auch Fahrradfahrer gut von A nach B kommen. Und das hat, glaube ich, auch einen Sinn insofern, dass man, glaube ich, auch als Autofahrer merkt, dass das eigentlich auch total unbequem geworden ist, mit dem Auto in Düsseldorf zu fahren. Also das ist zumindest meine Erfahrung. Man kommt überhaupt nicht so schnell von A nach B. Die Durchschnittsgeschwindigkeit ist sehr niedrig, die TomTom da ermittelt. Die ist irgendwo in den 20ern. Ein Parkplatz zu finden ist, haben wir anfangs schon drüber gesprochen, sowieso total schwierig. Also man ist schon aus meiner Sicht die ganze Zeit an den Grenzen dessen, was überhaupt der Stadtraum noch hergibt für Autofahrer. Und wir sehen gleichzeitig, die Zahl der Autos wächst aber rasant weiter und zwar noch schneller als die Zahl der Bevölkerung. Also wo wollen wir denn da hin? Und ich glaube, es ist sogar im Sinne der Autofahrer, wenn möglichst viele aufs Fahrrad umsteigen, die das eben können, damit eben die weiterhin aufs Auto angewiesen sind, die gibt's natürlich auch und die sollen auch weiter möglichst gut die Stadt erreichen, dann können aus meiner Sicht die Stadt eben auch noch besser erreichen, können viel besser mit dem Auto unterwegs sein, wenn ein Teil, das ist so ein Drittel, der seine Autos gar nicht bewegt am Tag, wo man auch weiß, die werden mit Carsharing günstiger unterwegs. Also wenn dieses Drittel da zu einem großen Teil zumindest bewegt werden könnte und wenn man dem ein gutes Angebot als Alternative auch bietet, dann glaube ich, wäre allen geholfen. Ne? Man kommt den Klimazielen näher, eben durch die Verkehrswende, aber man sorgt auch für ein viel besseres funktionierendes Auto in der Stadt.
Ja, das frage ich mich ja, warum es nicht so Sammelparkplätze für Carsharing gibt. Also es gibt ja von manchen Anbietern, also jetzt gibt es ja schon so, dass die so ein paar Parkbuchten haben, genau, wo die auch, aber ja nicht alle. Also weil das macht es mir zum Beispiel auch, also ich nutze auch Carsharing und das nutze ich ehrlich gesagt manchmal, weil ich denke, das kann ich ein bisschen mit einem bisschen anderen Gewissen vielleicht auch einfach so abstellen, weil das wird eh wieder genommen so, aber so.
Also mehr feste Parkplätze für Carsharing.
Ja.
Also es gibt das natürlich bei dem Anbieter Cambio, die wirklich auch feste Stellplätze wo es feste Stellplätze gibt einfach für die, was ja auch einen Vorteil hat, weil man dann irgendwie schon weiß, man hat einen Parkplatz sicher, aber klar, es gibt natürlich die anderen Anbieter, die im Free-Floating quasi unterwegs sind, wo man dann erstmal einen Parkplatz suchen muss. Ist vielleicht eine ganz gute Idee. Wenn man Carsharing attraktiver machen will, dann auch feste Parkplätze da irgendwo an gewissen Stellen vorzuhalten. Ja. Ne? Vielleicht noch mehr als heute, ja. Und was es natürlich noch gibt, sind Ladezonen, muss man ja sagen. Die werden extra eingelegt, auch auf der Luca-Allee ist das passiert. Vielleicht kann man das auch noch justieren, dass der ein oder andere Ladezone noch mehr hin soll. Also dass eben gerade dieser Lieferverkehr, der ja auch für die Gastronomen und wichtig ist, auch für die Einzelhändler, dass der auch seine Stellplätze da findet.
Ja, genau, weil ich finde tatsächlich, dass zumindest bei mir das Gefühl, was am stärksten so war, dass ich dachte, ich kann das alles irgendwie verstehen, beide Seiten, aber so im Sinne der Verkehrswende und vielleicht...
Und auch einer lebenswerten Stadt, also finde ich schon. Also ich glaube, das mit dem, wie gesagt, diese Mobilität mit dem Auto, die ist so kompliziert und so anstrengend geworden, dass ich gar nicht mehr finde, dass das Teil dieser lebenswerten Stadt ist, sondern eine lebenswerte Stadt sich eher durch was anderes auszeichnet, mit öffentlichen Raum, mit Aufenthaltsqualität und so weiter. Und wenn da die Lebenswertigkeit und die Attraktivität erhöht werden kann, glaube ich, profitieren alle davon. Ja. Am Ende auch die Gastronomen und die Einzelhändler auf der Luca-Allee.
Ja, das denke ich auch. Ich hatte mir jetzt noch irgendwie Gedanken darüber gemacht, wie das dann tatsächlich in der Praxis aussieht. Also ob, wenn dann... wie lange dauert sowas, bis dann so Parkplätze, also bis das dann auch alle also bis es so durchgesetzt ist, dass das jetzt keine Parkplätze sind, also wird da einfach abgesperrt und drüber gewalzt und dann eine Fahrradtour hingemacht? Oder?
Bauzeit 8 Monate, sagt die Stadt. Mhm. 2025 soll es losgehen. Ja, ich glaube schon, das wird am Ende so sein. Da wird abgesperrt und dann kommen die Parkplätze weg.
Und wie du schon sagst, 2025 soll es losgehen. Das ist ja jetzt, obwohl die Zeit verfliegt wie nichts, auch noch ein bisschen hin. Also man kann sich
Stimmt, aber man ist schon spät dran mit den Radleitrouten. Die haben sich deutlich verspätet, beide. Und man schafft ja jetzt auch nur einen Teil dann erstmal 2025. Das ist bei der Radleitroute 1 auch so. Da kriegt man auch so eine Hälfte vielleicht hin bis zur Kommunalwahl dann im Herbst 2025.
Ja.
Also da wollte man eigentlich schon weiter sein. Ja, aber immerhin, man kommt dem jetzt näher, diese durchgängig befahrbare Achse dann mal zu schaffen und diesem Problem des Radhauptnetzes, das zwar weiter ausgebaut wird, aber immer noch viele, viele blinde Flecken hat, da irgendwie etwas entgegenzusetzen.
Mhm. Ja, das wäre tatsächlich auch eine Frage gewesen, wie es überhaupt so aussieht mit den Radleitrouten und wie wir da so.
Wo ich finde, das ganz interessant, auf der Hansaallee sieht man schon auch, dass der Teufel so im Detail steckt, weil man an einzelnen Stellen dann doch wieder sagt, ja, aber da wollen wir irgendwann mal den Belsenplatz barrierefrei machen, da gehen wir vielleicht da nochmal nicht so ran und so. Also obwohl das dann eine Radleithauptroute wird, also der Vorzeige-Fahrradweg, Mega-Radweg der Stadt, da wird es eben trotzdem Abschnitte geben, wo es nur einen ganz schmalen Radweg gibt. Oder dann ganz oben an der Böhlerstraße muss man doch sich mit den Autos die Fahrspur teilen und so. Also diese Idee, das wird jetzt so eine Fahrradtrasse durchgängig durch die Stadt geschlagen, das wird eben auch nicht hinkommen am Ende in der ja schon auch sowieso engen Stadt Düsseldorf.
Ne? Ja, meinst du, da wird nochmal von abgegangen, wenn sich jetzt noch mehr Leute beschweren. Also ist das eine bewegliche Idee und man sagt dann, ja, vielleicht kann man das doch irgendwie parallel bauen oder doch noch ein paar Parkplätze erhalten oder wird da jetzt konsequent das gemacht und was ich ja eigentlich eine richtig gute Idee finde, halt die schon leerstehenden Garagen und so, weil ich habe das Gefühl, dass ja, wenn gerade neue so Eigentumswohnungskomplexe gebaut werden, da gehört ja mittlerweile eigentlich immer eine Garage zu oder ein Garagenstellplatz, also das lese ich auch oft. Ich weiß aber aus persönlicher Erfahrung, dass die auch nicht immer halt mit angemietet oder angekauft werden oder so. Also das ist ja eigentlich gar keine so schlechte Idee. Also was meinst du, gibt es da nochmal Platz dabei oder?
Ich glaube ja. Also auch in der Bezirksvertretung, also bei den Stadtteilpolitikern vor Ort, die, wo man ja vielleicht am ehesten denken könnte, ja, die werden wahrscheinlich Alarm schlagen, war es trotzdem so, dass es eine Mehrheit gab für das Konzept der Stadt. Auch wenn die CDU, siehe Giuseppe Saita, da nicht mit einer Stimme gesprochen hat, sondern eben ein paar auch gesagt haben, nee, das wollen wir eigentlich so nicht, gehe ich trotzdem davon aus, wie bei der Lucali auch, insgesamt wird es da eine Mehrheit geben im Stadtrat.
Ja. Meinst du, es hat tatsächlich Konsequenzen also nicht, dass ich unterstelle, dass das nicht so ist, aber also wie groß sind so die Konsequenzen für Gastronomie und Einzelhandel tatsächlich, wenn man nicht mehr mit, also hält es dich davon ab, so wie wir am Anfang davon gesprochen haben, das Auto zu bewegen, wenn du einen richtig guten Parkplatz hast, würde dich auch davon abhalten, deine Lieblingspasta essen zu gehen oder deinen Lieblingssalat, weil du, oder in deine Buchhandlung zu gehen, weil du davor keinen Parkplatz bekommst?
Also was mich schon, also erstmal glaube ich das nicht, vor allem auch, weil ich eben der Ansicht bin, das war vorher auch schon nicht besser. Wir sind da schon am Limit und du suchst trotzdem den Parkplatz, auch wenn es da die Parkplätze mehr auf der Lucali gegeben hätte. Das hilft nicht so richtig weiter. Aber was mich doch ein bisschen hellhörig macht, ist, dass das immer wieder kommt von den Einzelhändlern. Zum Beispiel auf der Loretto-Straße in Unterbilk hört man das immer wieder von den Einzelhändlern, wie sauer die darüber sind, dass jetzt da E-Parkplätze geschaffen worden sind, also wo man nur das Elektroauto laden kann, die aber immer leer stehen und so weiter. Und ihre Kunden würden sagen, da kommen sie gar nicht mehr, weil die kommen auch nicht nur aus Düsseldorf, sondern vielleicht auch aus Hilden angefahren oder so und gezielt dahin, aber wenn sie jetzt keinen Parkplatz mehr finden und so. Also das scheinen dann schon Erfahrungen zu sein vor Ort. Ne? Das müsste dann aber vielleicht im Umkehrschluss jetzt nicht unbedingt dazu führen, ja, aber dann müssen wir einfach an dieser Autostadt festhalten und die Parkplätze und so weiter. Sondern da muss eben dann tatsächlich auch ein Umdenken stattfinden, das vielen offenbar aber auch trotzdem schwerfällt, auf das eigene Auto zu verzichten, weil man da irgendwie immer noch so ein Gefühl von Freiheit mit verbindet. Man könnte jetzt ad hoc von A nach B fahren, obwohl dieses Freiheitsversprechen vielleicht gar nicht mehr so eingelöst wird vom Auto. Oder es eben auch andere Möglichkeiten gibt, wie man genauso mobil sein kann. kann in der Stadt ohne das eigene Auto. Aber das ist offenbar schwierig. Das ist wirklich ein Mentalitätsideenwandel, der stattfinden muss in den Köpfen. Oder was da stattfinden muss. Aber wenn man diese Verkehrswende will, dann sollte er schon stattfinden. Aber das offenbar nicht so einfach ist umzusetzen.
Ne? Ja. Das ist ja, das geht ja fast ins Philosophische. Also wie viel wir quasi selber gedanklich uns darauf einstellen müssen und sollen, damit wir das auch annehmen. Weil ich finde auch, dass jetzt der öffentliche Nahverkehr nicht völlig, ich meine, wir reden da ja auch manchmal in anderen Hinsichten drüber so, aber man kommt ja eigentlich in der Stadt überall auch gut hin mit der Bahn. So. Also das ist ja absolut ein bisschen die Frage, die ich mir in der Mitte dieses Gespräches gestellt habe. Also wie bequem muss ich es denn auch haben, wenn ich halt irgendwo hin möchte.
Oder die Mobilitätsstationen, die ja mehr und mehr entstehen, 100 Stück sollen es werden bis 2030, wo ich dann eigentlich, in manchen Stadtteilen ist es schon so, in manchen jetzt noch nicht, weil es gerade erst angefangen hat, der Ausbau hat erst begonnen, aber dann soll ich eigentlich in unmittelbarer Umgebung meines Zuhauses die Möglichkeit haben, so, ich gehe zu der Mobilitätsstation, da kann ich ein Auto mieten, kann ein Fahrrad mieten, kann einen E-Scooter mieten, kann auch ein Lastenrad nehmen, wenn ich will, und eine Rheinbahnhaltestelle ist auch um die Ecke. Also ich habe eigentlich quasi die ganze Bandbreite von Verkehrsmitteln dann zur Verfügung und kann mir dann für den Einzelfall aussuchen, was will ich eigentlich, ne? Also, und da könnte ich mir schon vorstellen, dass das auch ein Angebot ist, was das Mobilitätsversprechen mindestens genauso gut hält wie das eigene Auto.
Ja. Ja, wie gesagt, diese Frage, warum das eigene Auto irgendwie doch immer noch dieses Gefühl von Freiheit uns gibt oder vermeintlich, ist vielleicht ein Thema für eine andere Folge. Dann ja, viel Erfolg bei der Parkplatzsuche.
Danke, ebenfalls.
Bis zum nächsten Mal.
Ciao.
Kurze Pause. Vielleicht mit etwas Werbung.
Mein Kollege Robin läuft oft und gerne, aber dieser Tag im Sommer 2023 war etwas Besonderes für ihn. Für die Rheinische Post ist er beim B2Run angetreten, Deutschlands größter Firmenlaufserie. Mal nicht mehr allein durch Parks und Wälder joggen, sondern im Team bei einer professionell organisierten Veranstaltung. Für ihn eine neue Erfahrung.
Also für mich war es super. Man hat vorab alle Informationen erhalten, die man brauchte. Die Startunterlagen waren beim Unternehmen frühzeitig eingetroffen. Wir hatten die Möglichkeit, unsere Startnummer in Empfang zu nehmen. Es gab eine Skizze, wie man dorthin gelangt. Vor Ort war alles gut ausgeschildert. Die Stimmung war super. Auch kurz vor Start gab es noch jemanden an der Ziellinie, der Musik gemacht hat und uns angeheizt hat. Also ich fand's klasse.
Ein besonderes Highlight war natürlich der Einlauf ins Stadion am Schluss und vorher die knapp 6 Kilometer lange Strecke.
Die Strecke fand ich super. Also wir hatten Glück mit dem Wetter. Es hat nicht geregnet, toller Sonnenschein. Am Rhein entlang gibt sowieso ein gutes Gefühl. Von daher top Strecke.
2024 kommt der B2Run wieder nach Düsseldorf und ihr könnt dabei sein. Am 20. August ab 18 Uhr. Als Charity-Starter tut ihr dabei nicht nur etwas für eure Fitness und die gute Atmosphäre in eurem Team, sondern auch für die DKMS. Spendet mit eurem Start 5 Euro für den Kampf gegen Blutkrebs. Der B2Run in Düsseldorf. Jetzt anmelden unter b2run.de/podcast.
Am Montag wollte ich einen Friseurtermin vereinbaren.
Aha.
Ging nicht.
Surprise. Witzigerweise.
Ich hatte das vergessen, dass das nicht.
Ich habe das Gefühl, dass mehrere Friseure montags auf, also das manchmal wundert mich, dass ich an Friseurläden vorbeilaufe, weil ich das so in mir abgespeichert habe, dass montags auf gar keinen Fall Haare schneiden geht.
Ich glaube, früher war das auch mehr so ein Politikum. Wenn dann ein Friseur mal doch am Montag aufgemacht hat, dann haben die anderen Friseure gesagt, wie kannst du es wagen, uns das Geschäft wegzunehmen? Ja. Die Leute sollen am Dienstag bitte zu uns kommen.
Also, dass man quasi an Tagen, wo wir sonst völlig selbstverständlich in Geschäfte spazieren und Dienstleistungen in Anspruch nehmen oder Dinge kaufen, dass sich das jetzt ein bisschen verändert, zumindest in Teilen der Stadt. Darüber habe ich gesprochen mit Maximilian Nowroth, weil ich habe das ehrlich gesagt am eigenen Leib noch nicht so sehr gespürt, dass es immer mehr Geschäfte gibt in der Stadt, die unabhängig davon, ob sie, also die auch nicht Friseure sind, so dass darauf wollte ich hinaus, die montags nicht mehr öffnen, aus verschiedenen Gründen. Vor allem inhabergeführte und inhaberinnengeführte Geschäfte, Modeboutiquen und Küchenläden, Möbelgeschäfte. Also ich meine, wann hast du das letzte Mal spontan montags eine Küche gekauft?
Aber ich will es können.
Ja.
Nein, Quatsch.
Genau, also das ist ein Phänomen, wie gesagt, ich habe das selber noch nicht so sehr beobachtet. Ist dir das schon über den Weg gelaufen, aufgefallen?
Nö, noch nicht. Aber ich kann dir sagen, wenn ich dann erstmal vor der verschlossenen Tür da stehe. Nein, das Ding ist natürlich, die Frage ist ja, wie konsumiert man, ne? Ja. Aber das habt ihr ja bestimmt auch besprochen. Wo geht man, also wie sehr plant man das, dass man da hingeht? Ja. Und so guckt man vorher nach. Inzwischen guckt man ja auch fast immer auf Google Maps nach, ne?
Ja.
Und dann sieht man ja, es hat geschlossen. Ja. Aber es, ja, also ich finde, eigentlich ist Montag ein ganz normaler Tag. Und wir haben ja Ewigkeiten schon die Debatte um die Sonntage. Deswegen wundert mich das auch so ein bisschen, ob nicht schön wäre, wenn die Sonntage geöffnet werden. Und da sagen ja zumindest die meisten Angestellten, also die meisten Verkäuferinnen und Verkäufer sagen, nee, bitte nicht. Es wäre schon schön, wenn ich wenigstens einen Tag der Woche meine Ruhe hätte.
Ja.
Ne? Und ja, spannende Debatte.
Auf jeden Fall, Maximilian Nowrot erläutert. Maximilian, wir sitzen uns gegenüber ein weiteres Mal. Wie schön.
Hallo, Tosse, grüß dich.
Wenn du jetzt so einen typischen Wochenstart beschreiben würdest,
ja,
in die Redaktion fahren und all diese Sachen, gehört da Einkaufen irgendwie dazu, was nicht mit Lebensmitteln zu tun hat? Also was ist so dein Preferred Shopping Day? Darauf wollte ich hinaus. Dass man Samstag nicht in die Stadt geht, ist ja irgendwie.
Ja, weil ich zwei kleine Kinder habe mit meiner Frau, verbringen wir sehr wenig Zeit mit einfach mal flanieren oder bummeln, fair, wobei ich das jetzt vorher, glaube ich, auch nicht so viel gemacht habe, aber ich bin schon mehr im Onlinehandel unterwegs als früher, das ist so, ja.
Mhm. Wolltest du jetzt montags einkaufen gehen?
Mhm.
Also stellen wir uns vor, du trittst vor die Tür und denkst, ein neues Hemd, paar Schuhe oder was kauft man noch? Was kauft man noch an so einem Sofa vielleicht?
Möbel beispielsweise, eine Möbel, neue Küche.
Genau. Also vorausgesetzt, du wärst jetzt in dieser Stimmung, ich bin heute wieder, ich merke schon, ich hab's mit Überleitungen heute so richtig doll. Würdest du zumindest an manchen Orten in der Stadt vor geschlossenen Türen stehen?
Ja, genau.
Immer mehr Geschäfte im Einzelhandel lassen montags das Schloss umgedreht. Warum?
Also mir ist es aufgefallen, als ich über die Hohe Straße gefahren bin, das ist ja diese Straße in der Karlstadt, die zum Karlsplatz führt und die zumindest vor der Pandemie immer auch so ein großes Händlerfest hatte, Hohe Straßenfest, und dann lief ich da montags lang und dachte so, hä, warum ist denn hier alles zu, und habe mir die Schaufenster angeschaut, wo dann auch bei einigen der Montag überklebt war oder die Uhrzeiten überklebt waren und da geschlossen drauf stand. Und dann habe ich mal mit ein paar Händlern gesprochen und es stellte sich eben raus, dass vor allem inhabergeführte Läden, und die sind an der Hohe Straße sehr, sehr präsent, sagen, naja, der Montag ist irgendwie so ein Tag, der lohnt sich immer weniger für uns nach der Pandemie, erstens. Und zweitens haben wir Probleme, Personal zu finden. Ich meine, wenn man alleine einen Laden führt, dann brauchst du ja noch eine Aushilfe, wenn du jetzt nicht unbedingt 60 Stunden die Woche arbeiten willst und im Laden stehst. Und diese Aushilfen sind wohl schwer zu finden. Deswegen haben die sich dazu entschieden, und das sind allein an der Hohe Straße ungefähr 7, haben die sich entschieden, montags zuzumachen. Und da das sich da jetzt so ein bisschen rumgesprochen hat, sind sogar Läden, die jetzt neu an die Hohe Straße gehen, auch sofort dabei und sagen, wir bleiben montags zu.
Ja, ich verstehe. Dass es sich auf bestimmte, ja, Viertel oder Gebiete sozusagen beschränkt, schreibst du ja auch in deinem Stück dazu. Mhm. Und klar, es macht, also wenn man dann den Hintergrund hat, dass das halt hauptsächlich inhabergeführte oder inhaberinnengeführte Geschäfte sind, ist es sinnig, wie du es schon erläuterst, dass das sich dann vielleicht auch einfach nicht lohnt, beziehungsweise man hat es ja dann auch selber ein bisschen mehr in der Hand, ob man zu oder aufmacht.
Ja.
Das hört sich ja jetzt erstmal nach einer, naja, nicht so schönen Entwicklung an, also einfach weil, wenn ich das jetzt so auf den ersten Hörer quasi in mich aufnehme, dann denke ich, es läuft nicht so gut, es ist ein bisschen schwierig, Energiekosten sind gestiegen wahrscheinlich, wie du auch schon gesagt hast, seit der Pandemie hat sich wahrscheinlich das Kaufverhalten verändert. Es ist ja vielleicht auch, da können wir gleich auch nochmal drauf kommen, es kommt ja auch ein bisschen drauf an, was in den Läden verkauft wird. Da habe ich ja vorhin versucht, so ein bisschen drauf rumzureiten, also dass es jetzt nicht unbedingt vielleicht Lebensmittel sind oder so, sondern natürlich Sachen, die man sich auch leistet.
Hohe Straße, sehr viel Mode zum
genau,
Beispiel.
Genau, ja. Also das ist nochmal eine andere Sache. Aber hat es vielleicht auch in all diesen, ja, alles wird immer schwerer und so, gibt es auch abseits sozusagen? Also ich meine, ich denke direkt, ja gut, dann hat man halt noch einen Tag mehr frei vielleicht. Also wie waren die Händlerinnen und Händler, mit denen du gesprochen hast, so stimmungsmäßig in diesem Thema?
Also ich habe im Prinzip zwei Stimmungen eingefangen im Groben. Die eine war halt von den Händlern, die montags schließen, oder von den Händlerinnen, die zum Beispiel in Person von Memo Torfili, der den Laden Klassikkontor führt, an der Hohe Straße. Das ist so ein Laden für Leute, die Lust haben auf so Vintage-Jeans beispielsweise, hochwertige Jacken. Der sagt halt, ich freue mich darauf, jetzt mal zwei Tage am Stück frei zu haben, nämlich Sonntag und Montag. Und da er eben auch der Einzige ist, wäre das sonst so gewesen, dass er sich halt ziemlich abgearbeitet hätte. Und er ist wohl schon seit den 80ern im Handel tätig, meinte er, und genießt es jetzt einfach, diese entspannteren Arbeitszeiten zu haben. Und er sagt, er vermisst den Montag auch nicht, weil da eben die Kundenfrequenz immer geringer wurde und weil er freitags und samstags den meisten Umsatz macht. Und da ist er dann eben jetzt umso präsenter. So, und die andere Stimmung war von einem Mann namens Josef Knappheide, der einen Wassersportfachhandel betreibt an der Hohe Straße und sich so ein bisschen als den letzten Mohikaner dort bezeichnet hat, weil er eben weiterhin montags geöffnet hat von 10 bis 19 Uhr. Aber der Laden ist eben auch komplett familiengeführt und da meinte er, da gibt es keinen Personalmangel. Mhm. Seine Frau ist mit an Bord, die Kinder auch, und ja, die haben kein Problem damit, nach seinen Worten weiterhin 60 Stunden die Woche zu arbeiten, muss man eben aber auch wollen, und die wollen es weiterhin und sagen eben, dadurch, dass rundherum montags mehr und mehr geschlossen bleibt, auch übrigens Händler am Karlsplatz haben sich dazu entschieden, dadurch würde auch der Kundenfluss immer geringer werden.
Ja, das finde ich auch eigentlich eine interessante Frage auf kurz oder lang, wann das so sehr ankommt bei allen, dass man montags halt nicht mehr zum Shoppen in die Stadt geht. Also zum Beispiel in den Niederlanden ist es ja aus anderen Gründen, aber da ist montags also gerade in kleineren Städten selbstverständlich zu. Also das weiß man auch einfach, das ist dann halt einfach quasi Samstag und Sonntag eins nach vorne geschoben.
Ja.
Das wäre die Frage, ob das sich irgendwann so durchsetzt, dass das auch so im allgemeinen Wissen so ankommt. Was meinst du? Also meinst du, das ist was, was sich durchsetzt, oder ist das, also
ist eine
immer mehr nachziehen?
Ja.
So?
Also es ist eine interessante Frage. Mir ist es jetzt halt anhand dieser 20 Läden, die ich gefunden hatte, in Düsseldorf das erste Mal aufgefallen. Bisher kannte ich es eher von Museen und Friseuren. Da haben wir es ja irgendwie gelernt von Kindesbeinen an, dass du montags nicht ins Museum und auch nicht zum Haare schneiden gehen kannst.
Was ich ja übrigens aber andersrum, also ich sehe immer mehr Friseurläden zum Beispiel, die montags aufhaben. Also
ja, wahrscheinlich, weil die sich der Nachfrage anpassen. Ja, aber ne, wenn du jetzt halt im Handel, wenn du merkst als Inhaberin, es lohnt sich einfach nicht mehr, du musst aber entweder Personal bezahlen oder eben hast Energiekosten und kannst die einsparen, klar, überlegst du es dir dann. So hat es mir auch Ursula Brinkmann gesagt, die an der Hohe Straße eine Damenboutique betreibt, die meinte, naja, wenn sich die Nachfrage wieder erholt, wenn ich wieder so viel Kundschaft habe wie vor Corona, dann mache ich montags auch wieder auf, aber aktuell lohnt es sich nicht für mich. Ich habe mir auch so ein bisschen mal die Metaebene angeschaut, also die Zahlen im Handel, wie hätte sich eigentlich entwickelt, und da sieht man auch tatsächlich, dass genau diese beiden Branchen, die in Düsseldorf jetzt vermehrt montags geschlossen bleiben, nämlich Einrichtungsgeschäfte, das sind dann vor allem die rund um die Berliner Allee, Küchengeschäfte zum Beispiel, Wohnaccessoires oder eben Modehändler, dass die wirklich sogar nochmal unterhalb der Umsätze vom Handel liegen, ja, also im Vergleich zu 2023 8% Umsatzeinbuße bei Leuten, die Einrichtungsbedarf verkaufen, und Modehandel minus 6%. Das ist schon einiges, und dann ist ja auch der Umsatz grundsätzlich noch viel niedriger als in der Zeit vor der Pandemie.
Das ist auch so eine, wie du schon sagst, die Metaebene. Also ich finde, da geht es ja fast in sowas, da kann man jetzt nur mutmaßen, genau, ob sich das irgendwann wieder erholt, ob sich sowieso generell was verändert hat, dass wir wissen, okay, im Internet gibt's auch alles. Also natürlich ist es wunderschön, wenn Innenstädte belebt sind mit Läden, vor allem mit InhaberInnen geführten Läden. Also da, aber die Frage ist halt, ne, weil so eine große, ja, Fast-Fashion-Kette wird nicht mitziehen und auch montags zumachen. Also ich glaube, ob die jetzt Personalmangel haben oder nicht, ich glaube, da ist das nochmal anders irgendwie aufgestellt. Und genau, darum ist halt die Frage, ob dieses, wenn sich alles wieder ein bisschen erholt, ob das eigentlich so ein geflügelter Satz wird, der aber, ja, vielleicht,
also ich persönlich so glaube, Tosse, dass sich das nicht wieder auf dieses Niveau erholen wird, weil ich meine, Online-Handel gibt es schon seit 10, 15 Jahren, aber durch die Pandemie hat sich es halt extrem beschleunigt, und viele Leute vermissen dann traurigerweise vielleicht einfach nicht mehr so sehr das Einkaufen im Analogen, oder noch schlimmer, lassen sich zwar dann beraten im Laden von erfahrenem Personal, aber schauen dann halt online, wo finde ich den günstigsten Preis und kaufen dort.
Ja, ne? Ja, das, und ich meine, es ist natürlich, das hast du jetzt auch gerade schon erwähnt, es ist Mode und Einrichtung und es wird wahrscheinlich, wenn man noch ein bisschen, also wer weiß, wie sich das jetzt entwickelt, werden vielleicht nach und nach auch noch andere Branchen dazukommen. Also es ist ja auch, natürlich, ich muss irgendwie, im besten Fall habe ich was an jeden Tag und sitze vielleicht irgendwo drauf oder lieg irgendwo drin, aber die Frage ist ja auch da, ist das überhaupt, ja, ist das überhaupt eine Frage von, möchte ich das oder kann ich das? Also, weil sich das natürlich für alle verändert hat. Also alles wird teurer.
Ja.
Es ist immer schwieriger vielleicht irgendwie, also es ist ja auch eine Art Luxusgut, darauf will ich hinaus, jetzt nicht per se. Dann natürlich schon wieder generell klar und so, ne? Aber also muss ich vielleicht auch auf was ausweichen? Also fällt es mir sowieso vielleicht schwer, so einen inhabergeführten Shop zu unterstützen oder ein etwas kleineres Unternehmen, weil ich das selber vielleicht mir nicht erlauben kann oder so.
Also ich denke, umgekehrt ist es halt auch so, wenn du jetzt nach einer neuen Küche suchst oder nach einem teuren Sofa, dann ist es dir vielleicht als Kundin auch gar nicht so wichtig, ob du das montags im Laden kaufst, besichtigst, dich beraten lässt oder an einem anderen Tag in der Woche. Deswegen sieht man auch bei Einrichtungsläden vielfach den Hinweis montags nur auf Termin oder nur auf Beratung. Wo mir dann da auch Händler wie zum Beispiel Lambert, die haben in Deutschland mehr als ein Dutzend Filialen und eben auch ein großes Geschäft in Düsseldorf an der Bahnstraße, auch seit Februar montags nicht mehr geöffnet, wo er sagt, naja, wir sparen Personal- und Energiekosten und Kunden kommen dann halt dienstags rein, die sich vielleicht am Wochenende eine Küche angeschaut haben oder ein Sofa angeschaut haben und damit einen Tag lang länger schwanger gehen, ob sie sich jetzt wirklich kaufen und finden es dann auch nicht so schlimm. Was du halt dann nicht mehr hast, ist halt diese spontane Laufkundschaft, aber die scheint eben sowieso abzunehmen. Ne?
Ja, und da ist halt die Frage bei einer Küche, also wie spontan kaufe ich mir eine Küche? Ich glaube, da, ich habe vielleicht eher das Mode-Ding im Kopf. Ne? Also dass ich, da kommt es durchaus schon mal vor, dass ich mir vielleicht montags einen neuen Pulli kaufe.
Ja.
Aber da ist halt die Frage, würde ich dafür, also wie oft kann ich das spontan machen in der Boutique, die halt auch ein bisschen hochpreisiger dann vielleicht ist oder so. Und das würde mich auch noch interessieren, wenn du jetzt gesprochen hast mit den Menschen, merken die tatsächlich schon jetzt außer an dem vielleicht Workload, der ein bisschen abnimmt, was ja vielleicht auch wirklich was Schönes sein kann, also gerade was Energiekosten angeht und so, also wie relevant ist da so ein Tag mehr?
Also ich konnte jetzt keinen Eurobetrag erfahren, aber die haben halt schon gesagt, dass das signifikant ist an Kosten, was du sparst. Eben einerseits wegen Energie, aber eben auch Personal. Also eine Unternehmerin sagte halt, naja, wenn ich jetzt eine Aushilfe beschäftigen müsste, wären das eben 4 Tage im Monat, eben einen pro Woche ungefähr, wo ich diese Person einstellen müsste und dieses Personal spare ich dann halt ein. Umgekehrt eben sagen die, okay, wir probieren es jetzt erstmal aus, es ist so eine Art Experiment, diesen Montag als Ruhetag einzuführen und spüren aber wohl bisher gar nicht so sehr negative Auswirkungen dadurch. Ob das bedeutet, dass man dann eher noch mehr die Öffnungszeiten verkürzt, weiß ich nicht, weil im Prinzip ist der Montag, also dieser monatliche Ruhetag, auch eine Fortsetzung von verkürzten Öffnungszeiten. Schon vorher hat man beispielsweise an der Hohenstraße gesehen, dass viele Läden nicht mehr um 19 Uhr, sondern um 18 Uhr schon schließen. Und das ist ja auch, zeigt halt eben, dass der Handel sich dort verändert.
Ja, ich finde auch gerade an der Hohenstraße ist natürlich, also wenn man jetzt mal auch nach 19 Uhr oder vor allem nach 20 Uhr da durch die Karlstadt sowieso läuft, ist das ja sehr, da lebt ja nichts von alleine sozusagen, also außer natürlich die Menschen, die da leben. Aber das heißt, es ist ja sowieso ein bisschen, sind die Geschäfte da vielleicht darauf angewiesen, dass man da auch gezielt hingeht. Also so weiß ich jetzt nicht, wie ich bin natürlich hier born and raised, deswegen ist das für mich ein Viertel, was halt völlig klar ist. Aber ich weiß auch nicht, wenn man als BesucherIn in die Stadt kommt, wie selbstverständlich man sich da hinter den Karlsplatz noch da lang flaniert. So, darum kann ich mir vorstellen, dass es da vielleicht auch ein bisschen mit zu tun hat, dass dann die Laufkundschaft nochmal eine andere ist als auf den großen Flaniermeilen hier. Und es gibt ja auch noch andere Geschäfte, also du führst hier auch ein Harley-Davidson-Showroom.
Ja.
Das ist natürlich, da finde ich, das irgendwie macht, das ist es sehr sinnig, dass das nur an bestimmten Tagen aufmacht, weil das für mich so ganz speziell ist. Ne? Also ist das vielleicht in anderen Branchen sowieso schon gang und gäbe? Also was hast du da irgendwie Infos?
Ja, also ich habe eben Harley-Davidson gefunden in Herth, auch 2 Fahrräder, also von so Spezialherstellern wie Stork und Giant. Und es sind eben Lagen, die jetzt nicht so prädestiniert sind wie Königsallee oder Flingerstraße oder Shadowstraße in der zentralen Innenstadt, sondern Berliner Allee, Hohe Straße, aber auch Loretto-Straße, Ackerstraße, also in den Vierteln, wo Leute dann gezielt einkaufen und vermutlich dann lernen werden, okay, montags dann eben nicht mehr. Ne? Ja. Und Teeladen an der Nordstraße habe ich auch gefunden mit ganz neuen sogenannten Sommeröffnungszeiten, der jetzt auch nicht mehr montags aufmacht. Wer weiß, vielleicht wird sich das da demnächst dann auch durchsetzen.
Ja, es ist auf jeden Fall eine doch spannende Entwicklung, weil ich finde, dass es unabhängig von dem, was es für die einzelnen Läden vielleicht bedeutet, auch sondern dann wird der Samstag ja vielleicht ein bisschen wochentäglicher ja. Und der Montag hat dann sowas, außer dass wir natürlich alle und der Lohnarbeit nachgehen dann, aber hat irgendwie auch nochmal was Wochenendlicheres. Also irgendwie find ich das auch eine spannend zu beobachtende Entwicklung vielleicht, wie sich dann so ein eine ganze Stimmung verändert.
Ja, und auch der, sag ich mal, aus Arbeitskräftesicht weißt du halt, wenn du in den Handel gehen willst, hast du auch dort dann eine 5-Tage-Woche. Und bisher war es ja dann doch immer so, dass du dich darauf einstellen musstest, von Montag bis Samstag zu arbeiten oder da eben deine ja. Tage einzuplanen.
Ja, das stimmt. Dann werden wir das beobachten, würde ich mal sagen. Wir wissen jetzt alle Bescheid, dass wir montags vielleicht zumindest in der Stadtmitte jetzt nicht spontan uns eine Küche oder eine neue gut sitzende Hose kaufen können. Vielen Dank und bis zum nächsten
Mal. Danke dir, Tosja.
Kurze Pause. Vielleicht mit etwas Werbung.
In Düsseldorf am Karlsplatz gibt es ja reichlich Leckereien und Spezereien. Man könnte da den ganzen Tag herumschlendern und sich den Bauch vollhauen. Wir seien ehrlich, wir haben es auch schon gemacht. Haben wir auch schon gemacht. Und jetzt gibt es noch eine weitere Möglichkeit, sich dem Diabetes ein bisschen näher zu pressen. Nämlich ein Pop-up des Kölner Unternehmens Melt. Mhm. So, was macht Melt, Tosja?
Cookies.
Sie machen Cookies und ich habe hier welche mitgebracht.
Und Sie sehen, also das spektakulär ist ja kein Ausdruck. Außerdem ist ein Cookie auch ein Croissant. Das finde ich irgendwie.
Das ist ein Crookie.
Also ein Crookie?
Ein Cookie. Ja, ich glaube, das hat übrigens, habe ich neulich einen guten Artikel drüber gelesen, ein Franzose, ich glaube in Paris, ich bin mir nicht ganz sicher, erfunden, der einfach Cookies und Croissants, also Cookie-Keksteig ja. und in seinen Croissant gestopft hat. Und daraufhin sind ihm die Leute irgendwann die Bude eingerannt, ja. weil es hat ein halbes Jahr gedauert und dann war das Ganze viral.
Natürlich.
Wie es immer so ist. So, also ich war bei Melt und habe mich natürlich unterhalten, bevor wir jetzt probieren, mit einer der Gründer von Melt, nämlich mit Daniela Weißmann, die das zusammen mit einem Kollegen von sich entwickelt hat und sie hat mir erzählt, wie es dazu kam und was sie genau am Karlsplatz machen. Herzlich willkommen, Daniela Weißmann.
Hi.
Wie bist du zum Thema Cookies gekommen?
Also ich habe immer was mit Food gemacht und ich und mein Geschäftspartner haben früher auch zusammen Food-Konzepte zusammen aufgebaut und zum Beispiel bei Eat Happy zusammen Expansion im Ausland gemacht und haben oft darüber Witze gemacht, dass es wohl kein cooles Cookie-Konzept in Deutschland gibt. Und dann haben wir irgendwie gesagt, komm, wir backen mal was, wir probieren mal was. Und aus einer kurzen Idee und irgendwie einer Vision wurde dann wirklich Melt und 3 Monate Produktrecherche und ein Online-Shop.
Oh mein Gott, 3 Monate Produktrecherche zum Thema Cookies. Aber hat man irgendwann keinen Bock mehr auf Cookies?
Ich bin ganz ehrlich, gestern war das allererste Mal, wo ich für meinen Mann Cookies mit nach Hause gebracht habe und gedacht habe, boah, irgendwie habe ich keine Lust mehr. Aber seit 1,5 Jahren hatte ich immer noch
was. Okay, cool. Ein Cookie ist nicht das gleiche wie ein Keks. Was ist eigentlich ein Cookie?
Cookies sind das ganz komplette Gegenteil von trocken. Die sind chewy, die sind feucht, moist, sagt man auf Englisch. Von außen knusprig, aber von innen doughy, also wirklich teigig, sagt man dann wahrscheinlich auf Deutsch übersetzt.
Und Cookies backen ist natürlich wirklich eine Wissenschaft für sich, ne? Also man kann an allen Parametern eines Cookies schrauben, um die richtige Textur, den richtigen Geschmack, das richtige Aussehen hinzukriegen. Als du überlegt hast, was du für Cookies machen willst, als du darüber nachgedacht hast, was wollen denn die Leute für Cookies essen? Was hast du gedacht, was ist dein Cookie-Ideal, dein platonisches Cookie-Ideal?
Ich glaube, mein platonisches Cookie-Ideal war wirklich so ein richtig geilen American New York Cookie, den man auch so klassisch kennt. So dick, außen knusprig, innen doughy mit viel Schokolade und dass die Schokolade auch auf den Lippen, auf den Fingern kleben bleibt, dass es einfach geil ist. Und was ganz wichtig ist, zwar immer sehr, sehr wichtig für uns zu sagen, okay, der Cookie ist warm. Deswegen backen wir hier auch warm und frisch jeden Tag. Und deswegen verkaufen wir auch, wenn wir online verkaufen, alle fragen sich ja, wie sind die denn so lange haltbar und die sind noch in der Post unterwegs und so. Wir haben eine Aufbackanleitung, weil wir eben sagen, der Clou ist wirklich, dass man die warm isst und frisch genießt.
Ja, das muss man vielleicht auch mal sagen, ne? So ein Cookie an sich ist ja nichts, was man eigentlich so backt und in eine Dose tut und dann so wie Weihnachtskekse 2, 3, 6 Wochen aufbewahrt, ne? Sondern eigentlich, die meisten Leute in Amerika machen das ja so, Cookie Dough fertig machen, am besten doppelte Menge, muss ja auch eine Weile stehen, ne? Man darf ja nicht sofort dann verbacken, sondern muss ja auch, können wir gleich noch mal reden, ja, natürlich kenne ich mich aus, also bitte, sieht man das nicht an mir, dass ich mich auskenne. Dann tun sie die Hälfte ins Gefrierfach und immer, wenn man Bock hat, holt man was raus, ne?
Du kennst dich wirklich aus, ja, das ist so. Also wir haben wirklich auch dran gefeilt, sollen wir es einfrieren, sollen wir es direkt backen, wie kann man es machen? Es gibt 1 Million verschiedene Sachen, ob man jetzt an solchen Sachen wie Temperatur feilt oder an braunen Zucker, weißen Zucker oder wie auch immer. Also es gibt ganz, ganz viele Stellschrauben.
Und im Endeffekt geht es natürlich auch ein bisschen um die Optik, ne? Jetzt ist so ein Keks an sich ja nicht super attraktiv. Er hat ja schon ein bisschen was Fladenartiges, oder? Also ich meine jetzt, es ist nicht so einfach, sagen wir mal, so ein Keks. Ich denke jetzt zum Beispiel hier in der Nähe gibt es ja Cinnamon, die so Zimtschnecken machen, wo natürlich man sagen muss, so eine Zimtschnecke, dadurch, dass sie ein bisschen größer ist und mehr Fläche und da kann man irgendwie noch einen Aufbau drauf machen und so. Da hat man es, finde ich, optisch ein bisschen leichter, das Ganze, ich sag mal, Instagrammable zu gestalten, oder? Wie siehst du das bei Cookies?
Also ich war tatsächlich auch vor ein paar Tagen dort. Die sind wunderschön, kann man nicht sagen. Die sind auch sehr, sehr, sehr schön dekoriert. Was bei uns halt wirklich cool ist und auch für die Kunden einfach ist, unsere Cookies, du kaufst sie, du kannst sie halt 4 bis 5 Tage easy genießen bei einer Zimtschnecke, ob es jetzt Cinnamon ist oder beim Bäcker in dem an. Du musst sie schon am gleichen Tag oder morgen genießen. Aber ich würde schon sagen, dass mit unserem Packaging, mit den verschiedenen Sorten, wir haben ja ganz viele verschiedene Sorten, ob jetzt schokoladig oder zum Beispiel mit Topping, mit Frosting und so, dass unsere Produkte auch sehr Instagrammable sind, jetzt auch mit der neuen Verpackung. Also wir geben uns da echt Mühe. Und ich muss sagen, ich sehe auch immer am Ende des Tages, viele posten, wir reposten und das macht dann auch natürlich Spaß. Ne?
Also die neue Verpackung, eine Schachtel mit einem Guckfenster, ne? Das ist das Entscheidende. Aber wie wichtig ist das aus deiner Sicht heutzutage, so ein Produkt auf den Markt zu bringen, das dann auch schön aussieht, dass die Leute Lust haben, es zu fotografieren?
Ich bin ehrlich, ich glaube, das ist A und O. Also heutzutage, früher war das ganz anders. Ich glaube, heute ist wirklich, es muss Instagrammable sein, es muss auf die Kamera. Und das macht es auch für uns natürlich manchmal auch schwierig, weil wir sagen, ja, ist es jetzt nur ein Trend? Jetzt wollen die nächste Woche wieder was Neues haben. Ne? Also das ist schon schwierig, aber sehr wichtig. Ich glaube, wir haben das hier auch sehr gut geschafft, also mit dem Brand, dass man sieht, man kann hier reinkommen, man kann tolle Fotos machen, ob von dem Produkt, ob von der Brand selber. Also wir haben uns auch sehr viel Mühe gegeben und Fokus darauf gesetzt, dass Leute hier auch Instagrammable Shoots durchführen können.
Wie entwickelt ihr denn die Ideen für die verschiedenen, also man kann ja vielleicht noch sagen, White Choc, Raspberry, Dark Choc, Pistachio gibt es hier, einen mit Salted Caramel natürlich, einen mit Matcha, darf nicht fehlen. Und natürlich auch was mit Macadamia-Nüssen. Wie entwickelt ihr denn die Ideen für die verschiedenen Cookies?
Wir gehen in die Produktion. In Köln haben wir eine eigene Produktion. Schreiben uns Ideen auf und fangen dann tatsächlich an, stundenlang rumzufallen an den Ideen und zu gucken, okay, was passt, was könnte besser sein und wo soll die Reise geschmacklich hingehen. Also wir haben jetzt quasi die Basis so entwickelt, dass wir auch sehr happy sind mit dem Teig. Da müssen wir zum Glück nichts mehr machen, außer wir würden jetzt zum Beispiel irgendwann mal glutenfrei machen oder zuckerfrei, dann müssten wir natürlich ein bisschen noch dran arbeiten.
Vegan gibt's, ne?
Vegan gibt's 3 Sorten, genau.
Da ist dann kein Ei, keine Butter? Wie macht man das?
Kein Ei, keine Butter. Tatsächlich, was viele nicht wissen, viele unserer Basen sind vegan, aber durch die Schokolade ist es dann halt eben nicht vegan, weil wir dann Milchschokolade benutzen. Was auch ganz cool ist, ich glaube, viele fragen sich halt, okay, die sind aber so weich gebacken, sind die denn durch? Nicht, dass ich eine Lebensmittelvergiftung kriege oder so. Geht gar nicht, wir benutzen keine Eier.
Okay. Was glaubst du, was bedeutet den Menschen, einen Cookie zu essen? Denn offensichtlich geht es nicht nur um Kalorienaufnahme. Was ist das Gefühl, was du verkaufst?
Auf jeden Fall sich was gönnen, was Leckeres zu sich nehmen. Vielleicht so ein bisschen von, weil es eben keine Cookies in Deutschland gibt, von, oh, habe ich mal bei Instagram irgendwie in New York oder London gesehen. Endlich kann ich mir das auch hier gönnen und hier probieren. Und einfach bisschen Freude und Teilen mit Freunden.
Okay, Daniela Weißmann, herzlichen Dank.
Danke dir. Schön, dich jetzt ab.
So, Tosja.
Wow.
Ja, wollen wir mal probieren?
Ja.
Darf ich dir kurz sagen, was hier ist?
Ja.
Also es gibt relativ viele verschiedene Sorten dort. Chocolate Chip, das hast du schon festgestellt, ist der Cookie. Und das ist Salted Caramel.
Ja, ich kann jetzt schon nicht mehr. Da freue ich mich
das
so drauf.
Das ist Matcha.
Das liebst du echt? Ja, ich liebe Matcha.
Das ist Macadamia weiße Schokolade.
Ja, Mann.
Den habe ich auch schon gegessen. Und das ist Pistazie.
Okay, wow.
Womit wollen wir denn anfangen? Vielleicht mit dem Klassiker?
Ja, wir können uns so im Uhrzeigersinn durchprobieren.
Ich schneide die mal. Ne?
Ja, ja.
Ich denke, wir sind...
Also ich mache hier schlapp, aber ich werde bis zum Ende durchziehen, das weiß ich jetzt schon.
Die Sache ist, eigentlich sind die jetzt schon viel zu lange in der freien Wildbahn unterwegs. Man soll die eigentlich warm essen. Und den Online-Shop machen die das ja auch so, dass sie das verschicken und dann bäckt man das zu Hause quasi fertig.
Ah.
Und hier soll das ja eigentlich so essen, wenn es aus dem Dings kommt. Na, aber gut, probier mal.
Mhm.
Mhm. Mhm. Was denkst du? Sag ehrlich.
Irgendwann kann ich nirgendwo mehr mich blicken lassen hier in der Stadt, wie ich immer sage.
Wie du es wirklich findest. Es ist halt sehr süß, ne?
Ich bin a little underwhelmed.
Es ist super süß.
Mhm.
Also das war auch bei dem Chocolate Chip Cookie, als ich das erste Mal gegessen habe, habe ich gedacht,
zu süß. Also ich schmecke gerade nur süß.
Ist auch süß.
Ist zu süß.
Die Konsistenz ist aber gut, finde ich. Innen sehr, sehr feucht und sehr so chewy und außen sehr knusprig.
Ja.
Also da muss ich sagen, das haben sie hingekriegt, aber ich finde den auch, den finde ich auch zu süß. Wir machen jetzt mal weiter mit dem Cookie.
Ist der Cookie auch gefüllt mit was? Wow.
Das ist so, glaube ich, so ineinander gerollt. Also man muss sich das im Grunde genommen, liebe Kolleginnen und Kollegen da draußen, man muss sich das vorstellen wie ein Mini-Croissant, wo in die Falten vom Croissant so Keksteig reingerührt wurde. Reingefaltet.
Mhm.
Schon besser?
Schmeckt nach Croissant.
Aber auch nach Keks.
Mhm. Ein bisschen nach Streusel. Das schmeckt wie ein Streuselcroissant.
Ja. Mhm. Die Konsistenzen sind halt zusammen ganz geil. Du hast halt wirklich das Gefühl, du hast wie so ein gefülltes Croissant eigentlich.
Ja. Aber auch, es ist auch ein Hammer. Also ein ganzes kann ich, also das kann man nicht machen. Glaube ich.
Also jetzt kommt gesalzenes Karamell.
Mhm. Süß. Ich sehe ein Muster.
Nicht sehr gesalzen, ne?
Nee, nicht sehr gesalzen und einfach süß.
Hm?
Einfach süß. Komm jetzt, Matcha, enttäusch mich nicht.
Matcha ist halt, hat so grüne.
Sieht aus wie was.
So eine grüne Creme obendrauf. Das sieht so ein bisschen gruseliger immer aus, ne? So was Knallgrünes. So, und bitte.
Okay.
Hm. Ach, das ja.
Ja, ich weiß. Das, ja.
Was soll ich dazu sagen? Also, nee, aber. Also, es ist vielleicht ein bisschen viel Matcha-Creme, ne?
Ja, und ich dachte, dass mehr Matcha im Keks sei.
Ja, der Keks hat kein Matcha an sich.
Nee.
Okay. So, aber der, muss ich sagen, den habe ich zu Hause schon gegessen. Mhm. Den fand ich wirklich gut.
Glaube ich.
Aber es war spät. Es war nach dem Fortuna-Spiel.
Den mag ich.
Der ist gut, ne?
Mhm.
Der ist auch nicht so süß.
Mhm.
Obwohl da weiße Schokolade drin ist.
Ja, der ist gut.
Und Macadamia sind jetzt auch nicht bekannt dafür, dass sie
schlicht sind.
Ja.
Den mag ich. Ich glaube, ich erkenne ein Muster.
Sag.
Pistazie.
Und dann aber verrätst du das Muster.
Dann verrate ich das Muster.
Also Pistazie und Schokolade ist das, ne?
Das
Pistazie und Dunkelschokolade. Finde ich eigentlich auch eine gute Idee.
Mhm.
Mhm. Bitteschön.
Danke sehr.
Boah. Komm, letzter Cookie. Könnte pistaziger sein, ne?
Mhm.
Wo ist die Pistazie? Also ich finde den als Schokoladenkeks finde ich ihn gut.
Also...
Ja.
Es ist jetzt nicht unbedingt ein Muster. Ich habe schon wieder das falsche Wort benutzt. Ich glaube, ich denke einfach, dass so die Klassiker, also wenn wir jetzt weiße Schokolade Macadamia auch als Klassiker abstempeln.
Ja.
In dieser Box, das funktioniert. Ich finde, sobald halt irgendwas, und das ist, finde ich, oft so.
Obwohl dir der Chocolate Chip ja auch zu süß war.
War süß, aber war ein...
Hat funktioniert.
Ja, war ein Keks. Also,
okay. Ne? Aber und der Cookie hat aber auch funktioniert.
Und Cookie, das ist aber, ich finde, das ist nochmal was anderes.
Mm, ja, okay.
Da alles funktioniert, es schmeckt, es ist ja jetzt nicht so als, ne, aber ich finde so dieses Matcha, dann stelle ich mir was vor und das wird nicht erfüllt. Und bei Pistazie-Schokolade ist es genauso.
Ja.
Und Salted Caramel.
Ja. Weißt du, was die kosten?
Ich kann es mir vorstellen und ich weiß auch, dass ich wieder sagen werde, das ist ja gar nicht so viel. Ich sage, die kosten zwischen 4 Euro und 9 Euro.
Pro Stück?
Ja.
Du glaubst, dass einer von diesen Cookies 9 Euro pro Stück kostet?
Ich glaube, dass man, also weiß ich jetzt nicht, aber für so einen Cookie kann ich mir schon vorstellen, dass da vielleicht eine 7 vorsteht vor dem Komma. Vielleicht nicht unbedingt 9 Euro.
Nee, kosten, glaube ich, alle 4,50 Euro.
Ah, okay.
Auch der Cookie. Aber, okay. Aber gut zu wissen, dass du auch mehr dafür bezahlen würdest.
Also,
ja, das wäre jetzt meine Frage gewesen. Wie viel würdest du dafür, also A, wie viel würdest du gerne dafür bezahlen und was glaubst du, was die Leute dafür bezahlen? Und du glaubst, die Leute würden durchaus 7,99 Euro für einen Cookie bezahlen?
Glaube ich.
Weil ich meine, das ist ja jetzt kein Full-Size-Croissant.
Nein, aber ich kann mir vorstellen, okay. Also und zwar, jetzt, es geht ja gar nicht darum, das ist ja, eine, da haben wir ja, glaube ich, privat auch schon mal drüber gesprochen und auch so finde ich, das ist ja immer die Frage, also wie viel möchte ich dafür bezahlen? Mhm. Naja, also ich finde, das ist schwierig zu sagen, weil das ja auch...
Ja, was wäre ein Preis, wo du sagen würdest, das finde ich fair und angemessen?
Wahrscheinlich sowas um die 5 Euro. Weil ich ja mir vorstellen kann, was da alles, also oder weiß, was da auch drinsteckt, im wahrsten Sinne des Wortes und auch so. Also ich finde, was man nämlich schon, was ich schon für ein Gefühl habe, es sieht schon aus, als wäre das von jemandem gemacht.
Handmade.
Also, ne, darum, das finde ich und
doch, das sagt sie auch.
Und deswegen finde ich, kann ich das, also würde ich ohne mit der Wimper zu zucken das bezahlen, weil ich das auch woanders mache. Also, ja.
Okay, interessant. Über 4 Euro finde ich viel, weil ich finde, das ist ein relativ kurzes Vergnügen, so ein Cookie.
Ich finde das auch viel, das möchte ich nicht sagen. Ich denke meine nur manchmal also, so im Vergleich auch. Also, wenn ich überlege, wenn ich mir jetzt so wie heute schon passiert, mir ein Matcha Latte hole.
Ja, das ist ein gutes Argument.
Dann komme ich aufs Gleiche raus. Also das meine ich.
Ja.
Wie gesagt, ob das generell
aber
zu
ich behaupte,
ist,
du trinkst länger an einem Matcha Latte. Du hast länger was davon. Und ich weiß, das ist jetzt nicht die einzige Kategorie, aber ich finde schon, A, natürlich, wie intensiv ist das Vergnügen und B, wie lange dauert, hast du dieses Vergnügen. Ja. Ne? Und es ist ein Unterschied, ob du 3 Stunden lang im Sterne-Restaurant sitzt und 3 Stunden lang trefflich unterhalten dich fühlst durch gute Kulinarik. Oder ob du halt eine Pommes isst und du bist in einer Viertelstunde mit allem durch und kannst gehen.
Das stimmt
gehen.
Natürlich.
So, ne?
Das stimmt natürlich.
Dafür würde ich nicht 300 Euro ausgeben, auch wenn es eine geile Pommes
wäre. Ja, das stimmt.
Und das geht mir hier auch so ein bisschen so, dass ich denke, fair enough, dass man sagt, es ist handgemacht und es sind vielleicht tolle Zutaten und bla und so weiter, alles gut. Trotzdem glaube ich nicht, dass das so viel kostet, so einen Cookie herzustellen. Mhm. Also würde ich vermuten, dass da eine hohe Marge drauf liegt. Und gemessen an der Tatsache, dass ich nicht mehr vorstellen kann, dass ich, wenn ich jetzt einfach den Cookie esse und nicht vorsichtig den Cookie zerbrösele und Krümelchen für Krümelchen hintereinander esse, weil ich will, dass es lange dauert, dass ich dann länger als 5 Minuten damit beschäftigt bin.
Ja, das stimmt. Aber wie gesagt, ich finde, wenn ich von jetzt ausgehe und auch mir das vielleicht ein bisschen vergleiche mit anderen fancy Snacks, die ich mir holen kann, und halt, wenn ich nicht eine Packung bei Rewe Cookies mir holen möchte, über die wir ja jetzt auch gesprochen, also die ja einfach nochmal was anderes sind, dann finde ich jetzt im Vergleich, oder ob ich mir dann irgendwo 2 Kugeln Eis hole für denselben Preis, ich finde, das reiht sich ein in eine Snack-Choreo, die man wahrscheinlich hier in der Stadt so bekommt.
Ja.
Und deswegen finde ich das jetzt nicht, also bis 7 Euro irgendwas würde es mich nicht schocken. Ich würde es mir vielleicht nicht dann holen.
Ja.
Oder nur aus Versehen oder weil ich nicht richtig Bock gerade habe, aber
also sie haben ihren Preis und sie sind aber auch gehen selbstbewusst bei Melt mit diesem Preis um und sagen, nee, das ist es auch wert und die Leute bezahlen es ja auch.
Ja.
Also ich war ja kurz mal da und habe da gesessen und die Leute gehen da ja rein und kaufen das und essen das dann auch gleich da und finden es toll und bringen das auch mit. Das war eine andere Frau, die da war, weil sie gesagt hat, sie geht irgendwo hin und will was Nettes zum Nachtisch mitbringen, ne?
Voll.
Und dafür, dass sie nicht in der Küche stehen muss und da backen muss, ist das vielleicht auch ein schöner Snack. Und ich finde halt auch, es passt auch zum Karlsplatz.
Ja.
So. Als Angebot, was man nicht sich jeden Tag gönnt und was irgendwie ein bisschen besonders ist. Klammer auf, wir haben festgestellt, kulinarisch sind es okay Cookies.
Ja.
Aber auch nicht die Cookies, von denen wir jetzt nachts träumen. Außer Macadamia-Nuss, da würde ich wahrscheinlich, obwohl ich bin kein Nuss-Cookie-Fan mit eigentlich.
Ich sag's einfach, deine Cookies waren die besten auf dem Tisch.
Die Cookies, die ich gebacken habe und was wir noch probiert haben, das könnt ihr alles hören im Brunch-Podcast, liebe Rheinpegelhörer. Wärmste Empfehlung, da geht's nämlich um Cookies und wie sie eigentlich das werden, was sie sind.
Jetzt kommt das Wochenendwetter für Düsseldorf.
Wie groß ist die Sehnsucht bei euch nach mal richtig freundlichem und trockenem Wetter? Ich kann mir vorstellen, dass sie ziemlich groß sein wird, im Anbetracht der Tatsache, dass wir seit Wochen uns mit diesem Schauerwetter rumärgern und abgesehen von einer kurzen trockenen Phase zur Mitte des Monats haben wir eigentlich richtig wechselhaftes und nerviges Wetter. Daran wird sich auch in den kommenden Tagen leider nichts ändern und dementsprechend werden wir auch weiterhin mit Schauern und Regenfällen zu rechnen haben. Ich grüße euch damit ganz herzlich zum Wochenendwetter. Naja, wenn wir jetzt so auf die Wetterkarten gucken, dann ändert sich im Prinzip nur die Windrichtung in den kommenden Tagen, aber das Wetter eigentlich kaum. Daher, dass morgen zum heutigen Mittwoch der Fronleichnamstag ist, werden wir auch diesen noch mit ins Wetter reinnehmen. Der Donnerstag bringt uns viele Wolken. Wir werden so in der ersten Tageshälfte noch vermehrt mal Wolkenlücken dabei haben, sodass die Sonne zwischendurch mal durchblicken kann. Am Nachmittag ziehen dann weitere Schauer auf. Auch hier sind dann einzelne Gewitter durchaus möglich. Temperaturen liegen im Groben bei 11 bis maximal 18 Grad. Zum Nachmittag hin können die Schauer auch mal kräftiger ausfallen. Der Freitag wird uns nach wie vor viele Wolken bringen. Es gibt zwar so rund um den Nachmittagszeit mal so einen kurzen Moment, wo die Sonne auch mal länger scheinen kann. Das wird dann allerdings auch wieder direkt mit neuen Schauern unterbrochen werden. Temperaturen liegen bei 11 bis maximal 18 Grad und die Schauer werden auch hier zum Nachmittag tendenziell etwas kräftiger ausfallen. Der Samstag wird uns, na, sagen wir mal so, hier gibt es noch eine gewisse Unsicherheit. Wir werden viele Wolken bekommen, gerade zum Vormittag hin kann dann Regen einsetzen, sehr wahrscheinlich wird der Regen aber vor allem zum Nachmittag einsetzen. Hier ist noch die Unsicherheit der Modelle, wann es zu regnen beginnen wird. Je nach Modell ist auch noch nicht so richtig sicher, wie viel Regen es geben wird. Wenn wir zum Beispiel auf das Schweizer Modell von Meteor Blue schauen, die bringen bis zu 15 Liter auf den Quadratmeter in Form von Schauern, auch hier, also hier sind dann praktisch richtig kräftige Schauer dabei. Die anderen globaleren Modelle bringen mal so 3 bis maximal 6 Liter pro Quadratmeter. Aber auch hier wird es dann tendenziell zum Nachmittag etwas kräftigeren Regen geben. Temperaturen ändern sich im Prinzip wenig, liegen bei 11 bis maximal 18 Grad. Das Einzige, was sich hier ändert, ist, dass der Wind dreht auf nordwestliche Richtungen und noch kräftiger daherkommt, sodass wir in Böen bis 40, 45 Kilometer pro Stunde bekommen werden. Der Sonntag wird nach jetzigem Stand wohl etwas freundlicher werden. Es sind zwar nach wie vor viele Wolken unterwegs, aber wohl der Regen zieht sich zurück. Das würde ich jetzt mit einem kleinen Fragezeichen noch versehen. Letzte Regenfälle wird es sicherlich zum Morgen bzw. zum Vormittag geben. Temperaturen ändern sich im Prinzip wenig. 12 bis maximal 18, vielleicht mit etwas Sonnenlücken am Nachmittag auch 19 Grad. Und dann blicken wir noch auf die neue Woche. Es ändert sich im Prinzip wenig. Relativ viele Wolken, zwischendurch ziehen Schauer durch. Und dann könnte es so Richtung 6., 7. Juni, wir sind im Juni, bis zum 6., 7. Juni könnte es dann durchaus mal ein paar trockene Tage am Stück geben. Das gucken wir uns dann aber zur gegebenen Zeit nochmal an. In diesem Sinne, euch ein schönes Wochenende und wir hören uns dann nächste Woche wieder zum Wochenendwetter. Also, bis dann. Ciao, ciao.
Mehr Düsseldorf-Wetter gibt es im Wetterstruxi-Blog. jensstrux.blog.
Wir essen hier noch so ein bisschen weiter und euch sagen wir Tschüss. Vielen Dank fürs Zuhören. Das war der Rheinpegel für diese Woche. Wenn ihr uns was sagen möchtet, tut das gerne an rheinpegel@rheinische-post.de per Mail oder per WhatsApp an 0160 80 80 844. Beides kommt direkt bei mir an und ich freue mich über jede einzelne Nachricht. Also wenn ihr demnächst einen guten Cookie esst oder ein tolles Cookie-Rezept habt, sagt doch bitte Bescheid.
Mein Name ist Tessa Kormann.
Mein Name ist Helene Pawlitzki. Tschüss. Tschüss.
Wieder einen Rheinpegel durchgehört. Gratulation. Jetzt müsst ihr nur noch jemandem von dieser Episode erzählen. Danke.
Also ich werde, wenn sein muss, werde ich den Crookie noch aufessen.